Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan, und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan, und sie bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Ja, wer jetzt zur Leinwand schaut, und ich wundere mich, dass die Technik funktionierte heute mal, wer weiß, was noch kommt. Ich möchte jetzt nicht eine verspätete Neujahrspredigt halten. Aber mit so einem Getränk, was man da sieht, eine Flasche Champagner, die hier an einem Tampen befestigt ist, so sagen die Seeleute, dieser köstliche Tropfen wird jetzt irgendwann am Schiffsbug zerschellen. So eine Zeremonie haben wir ja sicher alle schon mal gesehen. Und besondere Ereignisse bei uns werden ja ohne Kosten und Mühen immer gerne gefeiert. Ein gutes Essen gehört selbstverständlich dazu, und koste es, was es wolle. Bei so einer Schiffstaufe, da ist natürlich auch der Reeder, der Schiffseigner zugegen, jede Menge Ehrengäste. Und normalerweise wird eine Schiffstaufe dann gemacht, wenn das Schiff gerade seinen ersten Stapellauf, wie man sagt, tut. Heute hat man das ein bisschen verändert und sagt, okay, damit noch mehr Leute kommen und der Event noch größer wird, deswegen verschieben wir das so eine Kleinigkeit. Aber es gehört einfach dazu, alle Schiffe werden getauft, große und kleine. Dieser Brauch einer Schiffstaufe, den gibt es schon seit dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und natürlich, warum macht man das? Es soll Schiffe vor Unglück bewahren. Und der Taufspruch dazu, den haben wir auch alle schon mal gehört: Allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Vorzugsweise tauften damals und meistens auch heute noch Frauen, weil das geht zurück auf griechische Göttinnen, die Symbole für Jugend und Schnelligkeit, also jedenfalls früher. Unterschiedliche Bräuche gibt es. In Deutschland ist es die Champagnerflasche. In Indien, wer hätte das gedacht, habe ich mir sagen lassen, die Kokosnuss, die da am Schiffskörper zerschellt. In Neptuns Rede, Neptun, der griechische Gott aus der Mythologie, der Gott der Meere, da gibt es so einen Spruch, der heißt: Ein Schiff in ungetauftem Stand, für jedes Gewässer eine Schand. Und nicht nur das. Die britische Reederei White Star sparte sich einst diese Taufzeremonie. Sie baute das seinerzeit größte und teuerste Schiff der Welt. Wir kennen es alle, die Titanic. Die Titanic kehrte von ihrer ersten Reise nicht zurück und nahm 1600 Menschen mit sich in den Tod. Ja, offensichtlich ist es schlecht, nicht getauft zu werden, oder? Das hat man übrigens auch bei mir gedacht. Meine ersten Lebensmonate habe ich in der Kinderklinik verbracht. Und da stand es nicht so gut um mich und ich habe dann die sogenannte Nottaufe bekommen. Unter www.evangelisch.de können wir lesen, Zitat: Wenn ein Ungetaufter sehr krank ist und zu sterben droht, wird eine Nottaufe vorgenommen. Diese Taufe kann jeder Christ und jede Christin durchführen. Und die Familienfeier wurde uns dann auch gleich kaputt gemacht, weil eine Wiedertaufe geht ja nicht. Meine Mutter hat dann gesagt, naja, es wäre doch schön, wenn wir im Familienkreis so eine Taufe mit Kirche und mit allem so, was dazugehört, machen könnten. Und dann haben die Pfarrer gesagt, nee, der Junge ist ja getauft. Eine Taufe, die gilt nun mal. So habe ich eben nur die Nottaufe bekommen. Also ist so eine Taufe nicht doch so eine Art Schiffstaufe? In evangelisch.de nochmal, ich lese vor: Die Ankunft eines neuen Mitbewohners feiern viele Eltern ohnehin mit einem kleinen Fest, aus Freude, aus Dankbarkeit, um den kleinen Menschen seiner Familie vorzustellen. Die Taufe ist nichts anderes als eine kirchliche Variante. Nichts anderes als eine kirchliche Variante. Auch in der Taufe drückt sich die Dankbarkeit über das Wunder des neuen Lebens aus. Also so eine Art Taufspruch wie beim Schiff: Allzeit guten Lauf durch das Leben und willkommen unter der Flagge der Reederei EKD. Damit ist die Kirchenmitgliedschaft perfekt. Und das Heil vor den Stürmen des Lebens ist gesichert. Wisst ihr, wie viele Taufen es in Deutschland gibt? Evangelische Taufen? 180.000 Mal werden Kinder getauft. 169.000 Mal übrigens in der katholischen Kirche. Also rund 350.000 Mal Wassermarsch. Und so viele Täuflinge verließen übrigens, doppelt so viele Täuflinge verließen übrigens im Laufe der gleichen Jahre ihre Kirche wieder. Was aber ist die christliche Taufe denn wirklich? Das Bild haben wir schon gesehen. Das ist der Jordan. Wenn man zum ersten Mal am Jordan ist, dann denkt man, naja, das ist der Jordan, so ein kleiner Fluss, so ein kleiner mickriger Fluss. Aber er hat natürlich Weltgeschichte gemacht. Und unser heutiger Predigttext, und den ersten Teil haben wir gerade schon von Monika gehört, nicht des Predigttextes, sondern den ersten Teil des Gesamtzusammenhangs. Der steht in Matthäus 3, in den Versen 13 bis 17. Da heißt es: Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Naja, diesen Taufspruch könnte wahrscheinlich jeder Vater und jede Mutter sprechen über ihren Sohn. Aber anders als der bei uns vielfach praktizierten Kindertaufe ist hier wohl die Erfahrung mit dem erwachsenen Jesus gemeint. Bei Säuglingen ist das wohl eher so ein: Ach, wie süß. Und die Biologen würden uns erzählen, da gibt es so ein Kindchenschema, und alle Erwachsenen reagieren dann auf so kleine Kinder, ein instinktiver Reflex, die dann süß zu finden. Hier heißt es aber: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mal ehrlich, wer erinnert sich an seinen Taufspruch? Und wenn ja, Bedeutet er mir, bedeutet er dir etwas für mein Leben? Ist meine Taufe wichtig für mich als Christ? Welche Bedeutung hat die Taufe im Leben eines Christen eigentlich? Dazu drei Feststellungen von mir, aber keine Lehrsätze. Taufe ist der Anfang der Umkehr und der Beginn eines neuen Lebens. Zum Zweiten, Taufe ist ein Bekenntnis zu Gott. Und drittens, in der Taufe bekennt sich Gott zu mir. Johannes, von dem wir schon viel gehört haben jetzt in diesem Gottesdienst, war der Prediger der Umkehr, so könnte man ihn nennen. Was war das eigentlich für ein Mensch? Nach allem, was wir wissen, war das ein freakiger Typ. Er war Veganer, Antialkoholiker, später wohnhaft in einer Höhle, ohne Nummer. Vater Zacharias war Priester und der wuchs, der Johannes, in frommem Hause auf. Und er hatte, wie wir später erfahren, eine eigene Jüngerschaft um sich und die war nicht klein. Gleichwohl war er ein völlig umstrittener Typ. In Matthäus 11, Vers 8 lesen wir, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. Sie sagen, er ist besessen. Der hat ein Rad ab, wie man vielleicht im Ruhrgebiet heute sagen würde. Eine umstrittene Persönlichkeit, aber offensichtlich in jedem Teil des Landes kannte man ihn. Wer war dieser Typ, der anfing, von Taufe und Buße zu reden? Viele in Israel waren überzeugt, er ist ein Prophet. Der Evangelist Lukas berichtet in seinem 20. Kapitel davon, als Jesus gefragt wurde von den hohen Priestern und Schriftgelehrten, in wessen Vollmacht er das alles sage und tue, da stellt er eine Gegenfrage auf, wie er es oftmals gemacht hat. Die Taufe des Johannes, fragt Jesus, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Sie aber bedachten es bei sich selbst, so lesen wir weiter, sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber, er ist aus sich selbst gekommen, so wird uns das Volk steinigen, weil sie überzeugt sind, es ist ein Prophet. Und was antworteten sie, was antwortet man, wenn man da nicht weiter weiß? In der Schule, ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Woher kannten sich Jesus und Johannes? Nur vom Hörensagen? Waren sie, wie wir heute sagen würden, in derselben Facebook-Gruppe? Nach Lukas wurde Maria gesagt, siehe Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Dieser Sohn war Johannes der Täufer, der spätere Täufer. Das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Maria und Elisabeth wird nicht näher beschrieben, aber man kann davon ausgehen, dass sie Cousinen waren. So könnte man sagen, Jesus und Johannes waren Cousins zweiten Grades. Die beiden kannten auch das Wirken des jeweils anderen. Sie waren jedenfalls auch Sinnesverwandte. Und in diesem Sinne vielleicht war Jesus sogar ein Jünger des Johannes. Später wird Jesus einmal sagen in Matthäus 11, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Die Botschaft des Täufers, Aufruf zur sittlichen Umkehr, das ist Buße, das hebräische Wort Schuf oder Teshuva, heißt so viel wie Umkehr. Das griechische Wort, haben wir vielleicht schon mal gehört, Metanoia, heißt eigentlich Umdenken, sich umdrehen, Sinneswandel. Es ging gar nicht um Wiedergutmachung von Sünden, sondern um die Einsicht, ich bin auf dem falschen Lebensweg. Und es ging auch nicht um ein damals sehr bekanntes Ritual mit Wasser reinwerden in der Taufe. Johannes, wir haben es gehört, bürstet dann die Sadduzäer und Pharisäer auch ab. In Luthers Worten könnte man sagen, Wasser allein tut's nicht, kapiert das doch. Aber auch keine Handlungen, die Gott irgendwie gnädig stimmen, müssen sein. Am Ende des Lebens wird es nicht davon abhängen, ob Gott einen Like gibt oder nicht. Ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr sucht die äußere Form, ihr sucht den Ritus. Aber die Taufe ist ein Zeichen der Umkehr des Herzens, der Hinwendung zu Gott. Stünde vor diesem Hintergrund Johannes als Täufer bei einer Säuglingstaufe wirklich bereit? In Israel gab es vorgeschriebene Waschungen, aber auch Untertauch. Das Untertauchritual, das war völlig neu, das Untertauchritual hier am Jordan. Der Jordan ist gewissermaßen das Todeswasser des alten Menschen und der neue Mensch taucht dann wieder auf. Darum kann Paulus in Römer 6, Vers 3 fragen, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Da ist genau der Unterschied zwischen Jesus und Johannes. Während Johannes noch die Buße zur Voraussetzung machen muss, ist in Jesus die Buße am Kreuz vollbracht. Johannes 1, Vers 30, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Welt Sünde trägt, so lesen wir da. Zweitens, die Taufe ist ein Bekenntnis zu Gott. Umso spannender die Frage, vielleicht stellt ihr sie euch gerade, warum ließ Jesus sich als sündlos geltender Mensch taufen? Auch Johannes scheint ja Probleme damit zu haben, denn in Vers 14 sagt er, aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Diesen Worten zufolge wusste Johannes sehr genau, wen er da vor sich hatte. Überlassen wir es der theologisch-historisch-kritischen Forschung, warum eben dieser Johannes später im Gefängnis in Kapitel 11 sagt oder fragen lässt, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Eine schreckliche Geschichte war der Tod des Johannes. Seinen Kopf verlor Johannes jedenfalls, weil er genau zu dieser Umkehr aufrief. Sein Landesvater, König Herodes, wusste genau, dass auch er gemeint war und sein Lebenswandel, so schaffte er ihn aus dem Weg, eine auch heute noch beliebte Methode, wie wir dann und wann erfahren. Damals am Jordan bittet Jesus jedenfalls um die Taufe. Vers 15, und er sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ es ihm zu. Jesus begründet seine Taufe damit, dass er und Johannes gewissermaßen an einem Strang ziehen. Er bekennt sich zum Weg Gottes und zu dessen Auftrag. Es geht um Gerechtigkeit, aber um jene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie wir in Römer 3 lesen, nämlich die aus Glauben kommt und nicht auf Werke bezogen ist. Die Taufe ist genau als Glaubenstaufe das Symbol dafür, Gott reinigt die Sünden der Menschen ohne ihr Zutun, in der Taufe, nicht durch eine Waschung. Der Mensch seinerseits bekennt sich zu Gott. Und der wahre Mensch, Jesus von Nazareth, der noch nicht der Christus war durch seinen Tod, stellt sich dazu. Lass es geschehen. Jesus bekennt sich zu Gott. Der Ausleger Christian Stettler sagt, ich zitiere, durch die Taufe übereignen sich die Bekehrungswilligen dem Kyrios, dem Herrn, und vertrauen sich ihm als ihrem Retter an. Die Taufe ist die direkte Antwort des Glaubens auf das gehörte Evangelium. Sofort ahnen wir, welcher Sprengstoff in diesem sehr logischen Satz steckt. Luther kam auch zu dem Schluss, wahr ist, dass man zur Taufe glauben soll. Aber auf den Glauben soll man sich nicht taufen lassen. Es ist ein völlig anderer Ding, den Glauben haben und sich auf den Glauben verlassen und sich darauf taufen zu lassen. Der Reformator stand seinerzeit in einer besonderen historischen Situation mit ganz vielen Konflikten. Da ging es um die katholische Kirche mit ihrer Taufe als dem Sakrament und den damals bekannten Wiedertäufern seiner Zeit. Man tut Luther sicher nicht unrecht, wenn man ihm eine Art Eiertanz nachweist, denn mehrfach hat er sich widersprochen und seine Meinung revidiert. Er weiß nur zu gut, dass der Glaube, unser Glaube in der Welt ständig angefochten ist, wie auch die diesjährige Jahreslosung es aussagt. Glaube ist mit Luthers Worten wankelbar und wandelbar. Soll man sich also, so fragt er, immer wieder taufen lassen, wenn der Unglaube sich erneut wandelt? Das würde doch irgendwie nicht zu meiner dritten Feststellung passen. In der Taufe bekennt sich Gott zu mir. Wer sich zu Gott bekennt, zu dem bekennt Gott sich einmalig und dauerhaft. Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist wie eine Taube herabfahren über sich kommen. Der Vers sagt, bei einer vollmächtigen Taufe ist der Geist Gottes dabei. Und so können wir auch den Taufspruch Gottes verstehen, in dem gewissermaßen Gott online ist, wie wir vielleicht heute formulieren würden, dies ist mein lieber Sohn, zu dem stehe ich. Das mit dem Heiligen Geist ist allerdings auch so eine Sache. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. So sagten Menschen in Ephesus einst zu Paulus, wie wir in der Apostelgeschichte 19 nachlesen können. Zu denen spricht er dann, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und er fragte sie, worauf seid ihr getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und er taufte sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Kann man hier von einer Wiedertaufe reden? Während man dann noch ganz gut theologisch davonkommt, denn man kann ja sagen, diese Taufe Jesu ist eine Art Taufe plus, so führt das beider schon zu einem unlösbaren Problem, wenn die Frage aufkommt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zur Taufe? Denn, wie heißt es in der Schrift, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Bis auf den heutigen Tag gibt es vor diesem Hintergrund eine Spaltung der Christenheit. Baptisten und Mennoniten zum Beispiel taufen, wenn der Täufling eine bewusste Glaubensentscheidung getroffen hat. In der katholischen Kirche ist die Taufe der Anfang einer unverbrüchlichen Gemeinschaft mit Gott, auch und gerade des Säuglings. Wenn ich schon das Internet evangelisch zitiere, dann vielleicht nochmal katholisch, www.katholisch.de. Dort kann man lesen, sie, die Taufe, ist als Realsymbol für die besondere, unauflösbare Gemeinschaft des Getauften mit Jesus Christus, durch den die Erbsünde ihre Macht über den Täufling verloren hat. Das Sakrament hat seinen Ursprung in der Taufe Jesu durch Johannes im Fluss Jordan. Und weiter heißt es dort, in der Säuglingstaufe wird sichtbar, dass Gott den Menschen seine Liebe ohne Vorbedingungen schenkt, noch bevor sie sich diese durch eigene Leistung verdienen. Nun wartet ihr sicher auf meine Entscheidung. Ich sag mal einfach so, wer unter euch im Besitz der Wahrheit ist, der setze die Predigt an dieser Stelle fort. Keine Meldung? Vielleicht hilft es, wenn wir den Blick auf das Gemeinsame der Glaubensrichtung lenken. Jesus selbst hat eigentümlicherweise nie getauft. Und doch hat er die Taufe und das Bekenntnis unauflöslich aneinander gebunden. In Matthäus 28: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In seiner eigenen Taufe wird deutlich, dass Taufe gleichsam ein Bekenntnis zu Gott ist, wie das Bekenntnis Gottes zu dem glaubenden Menschen. Die Taufe hat den neuen Menschen im Blick, dessen Leben sich geändert hat oder sich ständig ändern muss, im Sinne von Gottes neuer Welt. Die Taufe ist nicht als solche die Heilsgewissheit des Christenmenschen und sie ist nicht an Wasser gebunden. Erinnert ihr euch? Erstens, die Taufe ist der Anfang der Umkehr und der Beginn eines neuen Lebens. Zweitens, die Taufe ist ein Bekenntnis zu Gott. Und drittens, in der Taufe bekennt Gott sich zu mir und zu uns. Amen.